Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße.
Hallo und herzlich willkommen zu Engelhards Woche. Sie hören gerade unseren Podcast für die 25. Kalenderwoche. Mein Name ist Cornelia von Poser und heute ist Donnerstag, der 20. Juni. Und wir müssen leider nochmal konstatieren, der Sommer ist immer noch nicht in Sicht. Stattdessen gab es für fast alle Teile Hessens in dieser Woche bereits wieder Unwetterwarnungen bzw. Warnungen vor Starkregenereignissen. Dabei hatten sich die Flusspegel gerade erst wieder normalisiert. Das führt uns auch schon zu unserem heutigen Thema, und zwar wollen wir heute über Hochwasser und über Starkregenereignisse sprechen. Herr Engelhardt, worum soll es denn genau gehen?
Guten Tag auch zunächst von mir. Ja, wir wollen heute den Schwerpunkt darauf legen, Ihnen zu sagen, was Sie selbst tun können, um Ihr Haus und Ihre Wohnung sicherer zu machen, beziehungsweise wie Sie sich besser wappnen können, was Sie bedenken müssen. Also es geht um ganz praktische Tipps. Am Ende gibt es natürlich wieder Veranstaltungshinweise für Sie.
Wir starten mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, was können Sie berichten aus dem Kreis und aus der Kreisverwaltung?
Es gibt ja eigentlich immer sehr vieles zu berichten.
Was wollen Sie berichten?
Ich bin ja von morgens bis abends am Arbeiten. Vielleicht diese Woche das Interessanteste. Wir hatten eine Job-Turbo-Veranstaltung in Bürstadt. Diese Job-Turbo-Veranstaltungen sind die unmittelbare Reaktion darauf, also der Bundesregierung darauf, dass festgestellt wurde, dass die Geflüchteten aus der Ukraine, und das gilt für Geflüchtete aus vielen Ländern, in Deutschland zu einer relativ geringen Quote einer sozialversicherungspflichtigen Arbeit nachgehen. Bei den Menschen aus der Ukraine konnte man das halt sehr stark vergleichen mit der Situation in Polen oder in Niederlande, wo viel mehr arbeiten. Und da haben sich natürlich dann die Leute Gedanken darüber gemacht, und das gehört auch dringend dazu. Warum ist das so? Und da gab es dann verschiedene Schlussfolgerungen. Eine Schlussfolgerung ist, und das ist etwas, was ich auch immer wieder betone, dass das Bürgergeld angepasst werden muss, dass das Bürgergeld, also das Nichtarbeiten, zu positiv alimentiert. Aber jetzt unterstellen wir mal, dass jeder zunächst einmal gerne arbeiten möchte, weil er mehr Geld haben möchte. Und wir setzen halt auch sozusagen hohe Standards für den Einstieg in den Beruf. Wenn also jemand zu uns kommt, sagen wir nicht, jetzt guck mal, dass du schnell was arbeitest, und es gibt Jobs, da brauchst du die Sprache gar nicht so, was aber so ist, sondern wir sagen, also erstmal musst du Deutsch lernen, dann müssen wir noch gucken, welche Qualifizierungen du kriegen kannst, damit du einen richtig guten Beruf wieder nachgehen kannst. Die Frage ist, ist das der richtige Ansatz, auch in unserer Situation? Ist es nicht besser zu sagen, jetzt gucken wir mal, dass du schnell arbeiten kannst und weitere Qualifikationen kannst du dann auch nebenbei erwerben? Und dieser Ansatz, der wird vom Jobturbo verfolgt. Und wir hatten mehr als 2000 Menschen, die Geflüchtete sind, eingeladen zu dieser Job-Turbo-Veranstaltung in Bürstadt, und haben sich verschiedene Arbeitgeber vorgestellt. Und das war ganz interessant, auch danach das Feedback der Arbeitgeber zu bekommen. Es gab relativ viele Gespräche und ich bin gespannt, was rauskommt. Es ist eine Idee des Bundes, aber meiner Ansicht nach auch eine sinnvolle Vorgehensweise. Und mein Highlight in dieser Woche, das war ganz sicher die Fußball-EM, auch gestern wieder das Spiel. Ich habe es nicht ganz gesehen und ich habe es hier im Büro gesehen, weil ich noch zu tun hatte, aber es war schon echt gut. Also ich bin aus dem Büro gegangen, weil ich weiter musste, nach dem zweiten deutschen Tor. Und insoweit sehr erfreulich. Ja, und Aufregerthemen, also es gibt viele Themen, aber ich bin keiner, der sich schnell aufregt. Nee, die habe ich diese Woche nicht.
Gut, dann steigen wir gleich ein mit unserem heutigen Thema, dem Hochwasser. Mögen Sie zuerst kurz sagen, was tut denn der Kreis in Sachen Hochwasserschutz?
Na, vielleicht ist dann das schlechte Wetter doch ein Aufregerthema. Ich freue mich auf so viele Sommerveranstaltungen. Es wird nicht schön und es wird nicht schön. Jetzt wird es schon wieder kalt, nachdem gestern mal schönes, warmes Wetter war. Ja, der Kreis, also es gibt einen Gewässerverband seit 1958 schon. Und in diesem Gewässerverband, dessen Vorsitzender ich auch sein darf, wird das zentrale Hochwassermanagement für den Kreis Bergstraße organisiert, zumindest für die Bäche und Flüsse, für die wir zuständig sind oder die Städte und Gemeinden zuständig sind. In dem Verband sind wir gemeinsam, das heißt die Städte und Gemeinden und der Kreis. Es gibt nicht auch welche, für die wir nicht zuständig sind, das sind die großen, also Rhein und Neckar ist nicht unsere Zuständigkeit. Für den Rhein ist zum Beispiel das Regierungspräsidium Darmstadt zuständig. Das heißt, der Gewässerverband, der kümmert sich um den Gewässerschutz, insbesondere an der Weschnitz, deswegen heißt er auch so. Und hat das Hochwassermanagement dort organisiert. Es geht um Deiche, es geht um Rückhalteanlagen, um Talsperren. All das wird vom Gewässerverband Bergstraße durch Investitionen geschaffen, weiterentwickelt und auch regelmäßig ertüchtigt, in Stand gehalten und kontrolliert. In der Summe ist der Gewässerverband für ca. 120 Kilometer Flussdeich, für 8 Talsperren im Bergland und für 3 große Rückhalteanlagen im Ried zuständig. Zudem hat der Gewässerverband auch Pumpen etc., also richtig technische Anlagen, weil zum Beispiel ja auch sichergestellt sein muss, dass das Weschnitzwasser in den Rhein abgeführt wird, wenn der Rhein Hochwasser trägt, also Rhein eigentlich zurückdrücken würde. Dann wird das Wasser mit Druck in den Rhein gepumpt. Hochwasserschutz ist der Kreis aber auch zuständig für die Gefahrenabwehr. Klar, Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz, das hatten wir hier schon öfters, ist eine meiner Aufgaben. Und wir bereiten uns gemeinsam mit den Städten und Gemeinden natürlich immer wieder auch in Übungen, in konzeptionellen Übungen und auch in tatsächlichen Übungen auf Hochwasserereignisse vor.
Und wenn wir jetzt in die Vergangenheit schauen, können Sie einige Hochwasserereignisse nennen, die es im Kreis gab?
Ja, also in Erinnerung bleiben sicherlich die beiden Weschnitz-Hochwässer im Frühjahr 1995. Diese haben in den Ortslagen von Birkenau, Mörlenbach, Rimbach und Fürth, also im Weschnitztal, aber auch an kleineren Seitenzuläufen erhebliche Schäden an Gebäuden und Infrastruktur verursacht. Und gerade auf die kleineren Gewässer müssen wir jetzt auch blicken. Der Rhein und der Neckar, klar, die beiden großen Ströme in unserem Kreis, insbesondere Rhein als der große deutsche Strom, die führen natürlich zum Beispiel nach der Schneeschmelze oder nach Starkregenereignissen in Süddeutschland sehr viel Wasser mit sich. Und das sind dann, wenn es da Hochwasser gibt, auch große Lagen. Aber gerade die kleinen Wasserläufe, die können, wenn es lokales, starkes Regenwasser, vor allem in Tälern gibt, natürlich sehr schnell sehr anwachsen. Das ist auch etwas, was wir im Blick haben. Ja, und kürzlich gab es trotzdem auch am Rhein Hochwasser. Es war in Ried. Wir haben uns, muss ich sagen, auf mehr vorbereitet. Es gab übrigens auch ein Neckar-Hochwasser. Also das ist jedes Jahr fast zu erwarten. Und beim Rhein-Hochwasser gab es in Lambertheim erhebliche Überschwemmungen auf landwirtschaftlichen Flächen. Das auf Flächen zwischen zwei Deichen, also die auch tatsächlich ein Stück weit dafür gedacht sind, um dem Rhein mehr Raum zu geben, damit die Städte weiter unterhalb des Rheins auch von Hochwässern entlastet werden. Diese Retentionsräume, die machen natürlich Hochwassergefahren weiter unten im Rhein weniger gefährlich. Und wir hatten ein Hochwasser rund um Biblis, das war viel mehr in den Medien, weil Biblis klingt halt schon sehr spannend, dass die Ursachen dafür werden noch gesucht, die liegen im Zusammenhang mit der Rückbauanlage des ehemaligen Atomkraftwerks. Und durch diese beiden Hochwässer sind landwirtschaftliche Flächen überschwemmt worden, über 1000 Hektar sind betroffen. Und das hat vor allem die landwirtschaftlichen Produkte, also was dort derzeit angebaut wird, zerstört. Also Speisekartoffeln, Speisezwiebeln, Buschbohnen, Zuckerrüben, Stangenbohnen, Erbsen und auch Grünflächen sind betroffen. Und dabei sind Ernten teilweise oder gänzlich verloren gegangen. Es sind erhebliche Schäden für die Landwirte. Deswegen muss doch was getan werden.
Sie sprechen es gerade an, Hochwasser kann riesige Schäden anrichten. Das haben wir nicht zuletzt im Ahrtal gesehen. Aber da sind natürlich dann nicht nur Bauern bzw. Ist die Landwirtschaft betroffen, sondern auch Privatgrundstücke, Privathäuser. Was kann dann jeder selbst tun, um sich zu schützen?
Dazu komme ich gleich. Ich will noch mal etwas zu den Bauern sagen. Also die Landwirte sind natürlich die große Flächen haben und auch ebene Flächen. Also Äcker sind nun mal normalerweise eben und bei uns im Ried tiefliegend. Und deswegen war, und das fand ich wirklich sehr gut, diese schnelle Reaktion, schon diese Woche der Landwirtschaftsminister zu Gast am Montag. um sich mit den betroffenen Landwirten vor Ort in Lambertheim zu unterhalten. Der Landwirtschaftsminister ist ja neu, der heißt Ingmar Jung. Der hat das ehemalige Umweltministerium auch umgenannt in Landwirtschaftsministerium, um zu zeigen, dass er da einen Schwerpunkt setzen möchte. Und da wurden auch von der Landesregierung schon Aussagen getroffen, dass sie Mittel mobilisieren wollen, um ein Stück weit Solidarität mit den Landwirten zu zeigen. Es geht vor allem auch ums Thema Versicherungen. Also wie können Möglichkeiten für die Landwirte geschaffen werden, solche Schäden zu versichern? Versicherungen kosten Geld, aber Versicherungen verallgemeinern auch Schäden, weil Versicherungsbeiträge werden ja von allen gezahlt, auch die von denen, die nicht betroffen werden. Damit werden Risiken natürlich ein Stück weit geringer. Ja, und das ist auch das Erste, was man als Privater tun kann. Nicht überall, aber man sollte schon überlegen, soweit man Wohneigentum hat, eine Elementarschadenversicherung abzuschließen. Das ist alles nicht Pflicht. Früher war das übrigens mal Pflicht. Also eine Elementarschadenversicherung, die nicht nur Feuer, sondern auch Hagelschäden, Sturmschäden und eben auch Hochwasserschäden absichert. Das kann man nicht überall in den sozusagen bekannten Hochwasserbereichen versichern an die Versicherung zum Teil nicht oder nur höchst teuer. Aber man sollte es zumindest prüfen und ich kann hier verraten, ich habe vor kurzem meine Versicherung geändert, weil die Elementarschäden nicht ausreichend einbezogen waren. Für seinen Hausrat kann man das auch. Das ist eine sogenannte Versicherung für eben den Hausrat. Das kann man auch als Mieter. Und Versicherung ist das Erste. Das Zweite ist, man sollte sich mal informieren, inwieweit man bei welchen Ereignissen von Hochwassergefahren betroffen ist. Dazu gibt es Hochwassergefährdungskarten und Starkregengefährdungskarten. Als Vorsitzender des Gewässerverbands habe ich mich darum gekümmert, dass der Gewässerverband im Prinzip fast unverzüglich nach dem Ahrtal-Hochwasser begonnen hat, diese Karten neu aktualisieren zu lassen. Ist noch nicht ganz fertig. Wenn sie fertig sind, werden wir das veröffentlichen. Denn das ist sehr aufwendig, solche Karten zu erarbeiten. Da werden tatsächlich nicht nur sozusagen Berechnungen vorgenommen, sondern zum Teil kommen dann Fachleute vor Ort, um zu schauen, wie Gewässerläufe tatsächlich geführt werden, anders als auf dem Satellitenbild und wie genau der Querschnitt ist, damit man genau simulieren kann, bei welcher Regensituation, bei welcher Unwettersituation, welche Hochwässer zu erwarten sind. Aber schon jetzt bieten viele Kommunen solche Karten an, die findet man zumeist online. Ja, und dann kann man sein Haus auf mögliche Schwachstellen prüfen. Und es macht vielleicht einfach mal Sinn zu überlegen, von welcher Seite könnte denn Wasser kommen. Also, wenn man zum Beispiel am Hang wohnt, kommt natürlich Wasser von der Seite von oben. Das heißt nicht nur unbedingt aus dem Wasserlauf heraus, sondern Wasser kann durchaus auch vom Feld oder aus der, von Nachbargrundstücken kommen. Die Frage ist, wie ist das eigene Grundstück gestaltet? Ist es so gestaltet, dass Wasser auf der einen Seite gut aufs Grundstück kommt und vielleicht auf der anderen Seite gestaut wird, weil man da eine Mauer hat? Solche Dinge muss man sich tatsächlich ansehen. Dann sollte man sich ansehen, welche Eintrittsmöglichkeiten bietet sich für Wasser im eigenen Haus. Zum Beispiel gibt es die Rückstauklappen zum Kanalisationsnetz. Oft ist die Kanalisation ein Punkt, über die Hochwasser zurückgestaut wird. Und wenn eine Rückstauklappe kaputt ist, dann landet das Wasser auf diese Weise im Keller. Und das ist übrigens sehr ekelig und mit erheblichen Folgen. Auch Hofeinläufe oder diese Lichtschächte in den Keller hinein können Eintrittspunkte für Hochwasser sein. Also es gibt viele Möglichkeiten in der Gestaltung des eigenen Gebäudes Einfluss auf Hochwasserrisiken zu nehmen und wir verlinken einige Informationen dazu. Die Leute, die in Hochwassergebieten leben, wie zum Beispiel die im Neckar, die wissen das alle genau. Ich war beim Hochwasser ja auch im Neckar und die haben zum Beispiel die Keller gefliest, damit sie einfach abgespritzt werden können, weil das Wasser kommt zum Teil dann in gerade in alten Häusern einfach auch seitlich durchs Mauerwerk bei Hochwasser. Oder die haben im Keller keine Elektroinstallationen, damit nicht sozusagen das Hochwasser das gesamte Stromnetz lahmlegt, was noch weitere Risiken bis hin zu Stromschlagrisiken bietet. Manche haben auch bestimmte Sachen aufgebockt im Keller. Also oder sind sogar im Erdgeschoss, je nachdem, wo sie im Neckar wohnen, vorsichtig. Das heißt, Man muss einfach versuchen, sich in eine Hochwassersituation hineinzudenken, zu schauen, woraus könnten sich Risiken für das eigene Haus ergeben. Aber wie gesagt, wir verlinken Informationen dazu.
Gut, vielen Dank. Ja, wichtig ist uns, dass Sie sich mit dem Thema grundlegend befassen, denn klar ist, diese Starkregenereignisse nehmen zu und infolgedessen auch die Hochwasserereignisse. Gut, kommen wir abschließend noch zu unseren Veranstaltungstipps. Wie sieht's aus am Wochenende?
Ja, es gibt eine ganze Menge und das ist das Schlimme mit diesem nicht so schönen Wetter. An diesen Sommerwochenenden mir blutet fast das Herz, weil ich bin ja auch so gerne auf den Festen dabei. Mir geht es weniger um mich, sondern um die Veranstalter. Es sind so viele Veranstaltungen, Sommerwochenenden. So viele Veranstalter stecken Herzblut in die Planung und auch eine ganze Menge Geld. Und auch zum Teil, weil sie mit den Veranstaltungen etwas Karikatives erreichen wollen. Und diese Veranstaltungen, die fallen jetzt reihenweise ins Wasser. Die finden zwar dann trotzdem statt, teilweise, aber halt mit sehr wenig Leuten und einer sehr ungemütlichen Atmosphäre. Das dürfte fast egal sein, sage ich mal, für die Besucher des Johannismarkts in Fürth. Da gibt es zwar am Sonntag den Festzug, aber es ist auch ganz schön vieles im Festzelt. Und da hat man dann trockenen Fuß und auch trockenen Kopf, selbst wenn es regnet. Der Johannismarkt, der findet von Freitag bis Sonntag in Fürth statt. Sonntag gibt es einen großen Festzug und am Freitag ist die Öffnung im Festzelt mit Fassanstich, den darf ich vornehmen. Weil ich Schirmherr bin, das heißt, vielleicht werde ich nass, das hat dann aber eher mit dem Fassanstich zu tun. Dann ist am Samstag in Heppenheim die Lachnacht. Das ist eine Veranstaltung der Sparkassenstiftung, zu der werde ich gehen. Lachen ist gesund und letztes Mal war ich dort, weil dort der Kultursommer Südhessen eröffnet wurde und mir hat das echt Freude gemacht. In Bensheim ist Summer in the City, man mag es kaum glauben. Im letzten Jahr war nicht Summer in the City bei Wahnsinnswetter eröffnet worden. Man fühlte sich eigentlich wie an einem Strand in Südeuropa, denn dort wird auch Sand aufgeschüttet. Dort gibt es tatsächlich einen Strand, dort gibt es Strandliegen, dort gibt es Cocktails, dort gibt es was für Jung und Alt. Im Zentrum steht ein Beachvolleyballfeld. Und Summer in the City geht am 19. Juni los. Ist jetzt also schon, wenn Sie diesen Podcast hören.
Gott sei Dank geht er bis August. Insofern gibt es noch Chancen, dass die Sonne da noch zu.
Genau, dass man dann den Sommer echt dort genießen kann. Oder es ist eine Oper, die Oper Tosca auf der Burg Lindenfels am Samstag. Und die Burg Lindenfels ist Open Air. So eine Oper ist echt aufwendig. Hoffentlich kann die bei trockenem Wetter stattfinden. Und ansonsten gibt es eine ganze Menge weiteres. Wenn Sie Tipps haben oder einfach eine Veranstaltung bekannt machen wollen, dann machen Sie das gerne in den Kommentaren hier unter dem Podcast.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie stets die neuesten Neuigkeiten von uns haben wollen, dann abonnieren Sie gerne Engelherzwoche.
Ja, ganz vielen Dank auch von mir. Und wenn Sie Themenvorschläge haben, dann schicken Sie uns die gerne per Mail an podcast@kreis-bergstraße.de oder teilen Sie uns diese über unsere Social-Media-Kanäle mit. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, bleiben Sie gesund und besonnen und ein schönes, vielleicht dann doch sonniges Wochenende.